Guten Morgen auch von mir. Ich stelle mich auch einmal kurz vor. Ich bin die Völke, habe hier die Hauptleitung in der Gemeinde und freue mich, dass ihr alle da seid. Ich habe heute mal wieder, die schon länger kommen, denken sich, boah, schon wieder. Aber heute wird das Thema wieder Gemeinde sein. Warum? Weil das mein Lieblingsthema ist. Yay! Und wir starten mit einer Frage. Und die Frage klingt erstmal total provokativ, vielleicht. Vielleicht bringt es uns aber auch zum Nachdenken. Die Frage ist, warum gehst du in eine Gemeinde? Warum gehst du in eine Kirche? Warum hast du dich einer Gemeinde angeschlossen? Was motiviert dich? Und ich finde das immer wieder wichtig, mir persönlich diese Frage zu stellen. Warum? Weil meine Motivation für mich im Einzelnen entscheidend ist, aber in einer Gemeinde ist die Motivation jedes Einzelnen, ergibt dann ein Ganzes und ist dann ziemlich entscheidend dafür, wer wir sind. Kurzer Einschub, ich finde es immer ganz gut, wenn mein Cheerleader da vorne sitzt und dann brav nickt, dann weiß ich, oh, ich bin so einigermaßen da. Vielen Dank. Ich habe einen Text mitgebracht aus Philipper 2 und den möchte ich euch erst einmal vorlesen. Es sind 18 Verse, das schaffen wir, aus der neuen Genfer Übersetzung. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, ich finde das witzig, ne, diese Autorität, mit der Paulus denkt, also nicht nur, wenn ich gucke, sondern auch, wenn ich nicht da bin. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Wenn Papa nicht guckt. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen, heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird. Und dass eure Opfergabe vervollständigt den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt Teil an meiner Freude. Soweit erstmal. Das ist ein etwas längerer Text und wir werden jetzt so ein bisschen darüber sprechen. Paulus teilt, sagen wir es mal so, er ist ja rhetorisch sehr gewandt gewesen. Man merkt, dass Paulus ein gebildeter Mann war. Und obwohl er sich sein Leben als Zeltmacher hart erarbeitet hat, weil er gesagt hat, ich möchte von niemandem abhängig sein, er war harte Arbeit gewohnt, aber man merkt hier seinen Hintergrund, dass er doch recht ein kluger Kopf war. Und es ist so ein bisschen unterteilt. Und ich finde das ganz hilfreich in der NGÜ, dass die diese Unterteilung so ein bisschen sichtbar macht. Also ich kann euch nur dazu ermutigen, mal in die Bibel zu gucken und das mal auch zu erleben. Der erste Teil ist nämlich übertitelt mit Selbstlosigkeit als Voraussetzung für die Einheit der Gemeinde. Hängt schon mal echt ein Riesenanspruch dran. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich bin nicht so gerne selbstlos. Vor allem Selbstlosigkeit hat einen doofen Beigeschmack irgendwie. Selbstlosigkeit erleben wir in unserer Gesellschaft vielleicht auch gar nicht so stark. Es gibt vielleicht Vereinzelte, die dann so ein bisschen hervorgehoben werden, oh, der hat ganz selbstlos gehandelt. Und ganz oft höre ich dann aber ich könnte das nicht. Als wir uns entschlossen haben, einem Kind, das nicht unser leibliches Kind ist, ein Zuhause zu geben, da haben ganz viele gesagt, boah, super Sache, aber ich könnte das nicht. Da nickt jemand, das hört man, glaube ich, ganz oft. Weil es uns auch schwer fällt, irgendwie selbstlos zu sein. Es hat etwas von Selbstverleugnung in Zeiten, in denen wir eigentlich alle so ein bisschen auf dem Selbstfindungstrip sind. Es ist gerade auch ein bisschen in Mode, irgendwie in die Wildnis zu gehen und zu gucken, wer bin ich? Und wenn ich wieder zurückkomme, bin ich immer noch die gleiche? Und so. Und ich möchte es gar nicht schlecht reden. Versteht ihr? Also es ist okay, das mal zu machen. Ich rate euch, geht doch gerne mal in die Wildnis und macht das. Wenn ihr vorher euch erkundigt habt, wie das so funktioniert. Ich möchte nicht schuld sein, wenn jemand nicht aus der Wildnis zurückkommt. Wenn dir die Wildnis zu wild ist, dann kann ich euch dazu ermutigen, mal in ein Kloster zu gehen und vielleicht eine Woche Exerzitien zu machen. Eine Woche ist ein guter Einstieg. Die Hardcore-Leute machen das einen Monat oder länger. Also da möchte ich euch schon dazu ermutigen, aber wisst ihr, zu wissen, wer ich bin, wir haben es ja gerade am Anfang gesungen. Wenn ich meine Identität mühsam zusammenklauben muss, dann hilft mir das nicht, selbstlos zu sein. Denn dann bin ich mit mir beschäftigt. Wenn meine Identität in Jesus verankert ist, setzt mich das frei, selbstlos zu sein. Weil mir das eine gewisse Sicherheit gibt. Und so baut Paulus das auch auf. Er spricht am Anfang davon, dass er sagt, nicht wahr? Das ist so rhetorisch hervorragend gemacht, weil er ihnen ja lauter gute Sachen unterstellt, ne? So, er sagt, nicht wahr? Ihr liebt es, einander zu ermutigen. Ihr liebt es, einander mit der Liebe Christi zu umgeben und mit Erbarmen aufeinander zuzugehen. Und ich finde das so schön, weil es zeigt, wie viel Wertschätzung er den Gemeinden entgegenbringt, denen er geschrieben hat. Es zeigt, mit welcher Leidenschaft Paulus diese Gemeinden mochte. Und wie er gesehen hat, dass sie sich bemüht haben. Und deshalb sagt er, nicht wahr, das ist ja schon bei euch verankert. Und das ist auch der Anspruch, den Gott an uns hat. Und dann sagt er nämlich, da geht er weiter und sagt, genau so ist es ja auch richtig, denn Jesus hat uns das vorgelebt. Und dann zeigt er, wie selbstlos Jesus gewesen ist. Und sagt, wisst ihr, der hat alle Macht gehabt, der hat alle Herrlichkeit gehabt und hat sie aufgegeben und ist so weit gegangen zu sterben für Leute, die es nicht verdient haben. Er ist so weit gegangen, sein Leben herzugeben für Hinz und Kunz, denen das vielleicht auch wurscht ist. So selbstlos war Jesus, dass er nicht zuerst geguckt hat, naja, machen wir doch mal die Rechnung auf, sondern er hat die Rechnung von Anfang an beglichen. Und das ist ein krasses Vorbild. Ein Vorbild, das Paulus hier zeichnet und sagt, so wollen wir doch sein. Ich sehe das bei euch schon. Ich sehe, dass es da ist. Ich sehe, dass ihr euch um Einheit bemüht. Und wir wollen wie Jesus sein. Jesus, der Prototyp, und wir der Teig, wo wir ausgestochen werden, um wie Jesus zu sein. Kleine Jesuskekse. Und warum? Und jetzt wird es nämlich, finde ich, interessant. Der erste Teil dreht sich darum, dass er sagt, so, das ist der Ist-Zustand der Gemeinde der Philipper. Er sagt, ich sehe, ihr seid toll zueinander, ihr liebt einander, ihr bemüht euch um Einheit, ihr wollt sein wie Jesus. Warum? Weil sie für die anderen leuchten wie Sterne am Nachthimmel. Und ich finde es schön, wie blumig das ist. Ich meine, wir erleben Paulus ja ganz oft, je nachdem mit welchen Augen und Ohren und mit welchem Knoten im Herzen vielleicht, wir das auch lesen, erleben wir Paulus ganz oft so als den Zuchtmeister. Also ging mir in der Vergangenheit oft so, dass ich gedacht, boah, Paulus. Aber wenn wir uns wirklich mal hinsetzen und sagen, ich möchte mein Herz frei machen und möchte das lesen, dann entdecke ich solche herrlichen Formulierungen, dass wir für unsere Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und ich finde das wirklich wunderschön. Ich erlebe das auch, wenn man sich beschäftigt mit Literatur aus dem Nahen Osten oder auch drüber hinaus, wie blumig gesprochen wird, wie liebevoll gesprochen wird, wie darauf geachtet wird, was man sagt. Und das finde ich total toll. So, kurzer Einschub. Aber was steckt denn dahinter? Sterne, die am Nachthimmel leuchten, die kannst du nicht übersehen. Selbst in New York City sieht man manchmal Sterne am Nachthimmel leuchten. Sterne am Nachthimmel geben Orientierung. Wir dürfen nicht vergessen, zu welcher Zeit das geschrieben wurde. Das ist zu einer Zeit geschrieben worden, da hat noch keiner seinen Kompass gehabt oder sein iPhone mit einem integrierten Google-System, das uns nach Hause schickt. Gestern saß ich im Auto und auf einmal sagt mein Handy, möchten Sie jetzt nach Hause fahren? Das ist die schnellste Route. Und ich dachte, ich habe dich gar nicht gefragt. Aber zu der Zeit gaben Sterne Orientierung. Wenn man wissen wollte, wo geht's lang, dann hat man sich an den Sternen orientiert. Und das klingt so ein bisschen für mich raus. Halte daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Und da sind aber durchaus auch Arbeitsanweisungen drin. Und anders kennen wir Paulus ja auch nicht. Er schreibt, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, dass Gott uns in eine Selbstverantwortung hineinruft und dass er uns die Voraussetzung dafür schenkt, ein Leben zu leben, das ihm wohlgefällig ist. Paulus schreibt hier so in etwa, wir sollen mit Gott mit Respekt und tiefer Ehrfurcht uns unterstellen, damit unsere Rettung sich in unserem Leben voll und ganz auswirkt. Damit Leute wirklich wahrnehmen, hey, Gott hat da jemanden frei gemacht. Und das bedeutet, ich bin in eine Eigenverantwortung hineingezogen. Ich kann mich ja gerne hinsetzen und sagen, ach Jesus, kannst ja alles hier mit mir machen und bin aber nicht bereit, das zu üben. Und das Üben geschieht ja nur im Miteinander. Wenn ich alleine zu Hause immer nur für mich bin, ist es total easy, großzügig zu sein. Wenn ich immer nur für mich allein bin, ist es total easy, selbstlos zu sein. Und das, die Herausforderung ist es, wie wir miteinander als Gemeinschaft umgehen. Und er schreibt, verbannt alle Unzufriedenheit. Das hat mich irgendwie sehr angesprochen, weil ich glaube, dass wir als Gemeinde herausgefordert sind, einen kulturellen Unterschied zu machen. Nämlich Sterne am Nachthimmel zu sein, die Orientierung geben. Und das bedeutet, dass wir auch einen Vorbildcharakter haben wollen. Einer der Gründe, warum die Urchristen so gewachsen sind, warum das Christentum sich so rasant entwickeln konnte, war, dass sie einen wirklichen Vorbildcharakter hatten. Dass sie für die sie umgebenden Kulturen durch ihren vorbildhaften Charakter zur Bedrohung wurden. Weil sie gut waren. Also gut im Sinne von moralisch gut. Denen haben die Leute die Bude eingerannt, weil sie gemerkt haben, hey, hier ist was anderes. Hier wird nicht nach Ansehen geguckt. Hier wird nicht nach Kohle geguckt. Hier wird nicht danach geguckt, wie viel ich bringen kann, sondern ich werde angenommen. Und das hat die Kultur verändert. Das Christentum hat die Welt verändert, weil Jesus das freigesetzt hat, weil Leute sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen mit jeder Konsequenz. So ein Paulus hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen mit jeder Konsequenz. Und wir denken ganz oft, naja, Paulus, der konnte das, der war vielleicht dazu berufen. Aber ich glaube, Gott beruft uns alle in eine Nachfolge. Jesus hat gesagt, hey, hier, Kreuz auf euch nehmen und mir nachfolgen. Er hat es nie schön gemalt. Da möchte ich euch auch einladen, mal die Evangelien zu durchforsten, weil Jesus uns nichts vormacht. Und auch Paulus macht uns nichts vor. Er spricht hier in diesem Abschnitt davon, dass er sagt, hey, ich bin auch bereit, in den Tod zu gehen. Gut, davon sind wir jetzt hier in Deutschland nicht so irre konfrontiert. Für uns haben wir andere Herausforderungen. Und jetzt komme ich wieder zur Unzufriedenheit und warum es heute um Gemeinde geht. Ich habe das Gefühl, unsere Herausforderung ist es, als Gemeinschaft herauszufinden, was ist denn unser Ziel? Und ich glaube, unser Ziel, und das sagen wir ja alle gerne, ist es, das Reich Gottes groß werden zu sehen. Wir wollen alle, dass Leute herausfinden, wie grandios Jesus ist. Ich könnte mich hinsetzen und euch ewig und stundenlang erzählen, wie Großartiges ich mit Gott schon erlebt habe. Und ich glaube, darum geht es auch, dass wir das gemeinsam herausfinden, das ist unser Ziel. Und ich hatte am Anfang gefragt, warum gehen wir in eine Gemeinde? Und da ist die Motivation dann wieder schon wichtig. Wofür wollen wir denn als Gemeinde bekannt sein? Für schöne Gottesdienste am Sonntag? Ich frage das jetzt mal wirklich sehr provokativ. Ich stelle mir diese Frage ja auch. Was ist denn mein Ziel? Möchte ich, dass wir wunderschöne Sonntagsgottesdienste machen? Oder möchte ich, dass wir eine kulturelle Durchschlagskraft haben? Ach so, und ich habe jetzt ein paar Mal angedeutet, dass es um Unzufriedenheit geht. Ich merke, dass wir sehr beschäftigt sind. Ich kann es von mir sagen, ich merke, dass ich sehr beschäftigt bin. Mein Alltag hält mich super beschäftigt. Und ich denke immer, oh, das würde ich gerne machen und da würde ich noch gerne was machen und merke an manchen Punkten, dass Gott mich zieht und dass ich dann aber denke, oh ja, aber da fehlt mir die Kraft für, weil muss ja das noch und ich muss dieses Zimmer noch umstylen und aufräumen und ich muss, da bin ich noch beschäftigt und hier bin ich noch beschäftigt. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen eine gewisse Unzufriedenheit dabei, weil ich versuche, mein Leben zu optimieren. Vielleicht bin das nur ich, vielleicht kennt ihr das auch. Und merke dann, dass mich das total mit Beschlag nimmt. Und ich merke, dass Unzufriedenheit eine Wurzel ist, die ganz, ganz blöde Auswüchse entwickeln kann. Wenn ich zurückschaue an den Anfang der Bibel, da sind zwei Menschen und die leben im Paradies und haben eigentlich alles. Ich meine, es gibt Leute, die steigen aus ihrem Leben aus und versuchen, sich das wieder irgendwie zu kreieren. Und die hatten das alles. Und dann kommt jemand und redet ihnen Unzufriedenheit ein. Oh, was, von dem dürft ihr nicht essen? Oh, das ist aber doof. Die hatten sonst alles. Und aus dieser Unzufriedenheit entsteht ganz viel Doofes. Und es gibt zwei Arten von Unzufriedenheiten. Es gibt eine Unzufriedenheit, die selbstsüchtig ist. Eine Unzufriedenheit, die so selbstsüchtig ist, dass sie uns von innen auffrisst. Weil man vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt und immer mehr versucht zu machen und immer mehr versucht zu optimieren. Vielleicht in einen Perfektionismus gerät oder vielleicht denkt, ach, das schaffe ich in meinem Leben nicht. Ich arbeite voll daran und ich komme da nicht voran. Und das hält uns so beschäftigt. Und es ist eine Unzufriedenheit, die uns bindet. Und es gibt eine Unzufriedenheit, die göttlich ist. Es gibt durchaus eine heilige Unzufriedenheit. Eine Unzufriedenheit, die nicht mit sich selbst beschäftigt ist. Die nicht um sich selbst kreist, sondern die darauf schaut, was nicht in Ordnung ist. Eine heilige Unzufriedenheit, die Gott in uns freisetzt, weil er sagt, hey, ich möchte, dass das Reich wächst. Jesus sagt, das Königreich ist schon angebrochen, ist noch nicht in seiner Vollendung und wir wollen, dass das Königreich Gottes wächst. Wir wollen, dass Menschen frei werden. Wir wollen, dass Menschen erleben, hey, ich muss mit meinem ganzen Driss nicht alleine sein. Natürlich wollen wir ihnen sagen, hey, Jesus kümmert sich um deinen Driss. Und wie kümmert sich Jesus oft um den Driss der anderen? Indem wir uns damit kümmern. Jesus sagt zu den Leuten, dann gibt ihnen doch zu essen. Oh. Das ist so eine Unzufriedenheit, die uns dazu führt, dass wir nicht weggucken. Dass wir es uns in unserem Leben nicht bequem machen, bloß weil wir denken, naja, wir leben in einem Staat, der relativ soziale Sicherheit bietet, ein gutes Netz. Relativ, sage ich, weil auch da herrscht viel Ungerechtigkeit. Sondern es ist eine Unzufriedenheit, die uns in Aktion ruft. Und man kann die gut wegdrängen, indem man nämlich seine eigene Unzufriedenheit lieber nährt. Und Paulus sagt, hey, für Unzufriedenheit und für Selbstsucht ist eigentlich in der Gemeinde kein Platz. Weil das nämlich Wurzeln sind, die Unkraut wachsen lassen. Unzufriedenheit macht uns garstig. Und wenn ich garstig bin, dann kann ich auch nicht selbstlos sein. Wenn ich garstig bin, kann ich mich nicht um andere kümmern, weil dann bin ich immer nur mit mir selbst beschäftigt. Ich glaube, dass er schreibt ja hier, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht. Wenn ich mit mir selber unzufrieden bin, lasse ich es meistens an anderen aus. Na, also das erleben wir ja irgendwie so. Das kann einem auch so ein Psychologe sagen. Und ich glaube, deswegen sind wir wirklich herausgefordert, so ein Check-up zu machen, zu sagen, wofür wollen wir denn als Gemeinde bekannt sein? Wofür sind andere Gemeinden bekannt? Und wenn ich in die Bibel schaue, dann merke ich, die ersten Gemeinden, wofür waren die denn bekannt? Nicht für mega geilen Worship. Nicht für Goldstaub. Nicht für irgendwelche witzigen Manifestationen. Ich meine, gut, wir haben Pfingsten, das war schon okay. Aber darum ging es letztendlich nicht. Sondern was zeichnete diese Gemeinden aus? Dass sie füreinander da waren, dass sie die Nöte der anderen wahrgenommen haben, dass sie nicht nur gesagt haben, komm, hier ist Erlösung, sondern dass sie auch praktisch gezeigt haben, wie das aussehen kann. Ich verlange von niemandem, dass wir jetzt alle in eine riesen Kommune ziehen. Ich wäre auch dankbar, wenn das von mir niemand verlangt. An dieser selbstsüchtigen Ecke darf Jesus gerne noch arbeiten. Wenn er das von mir möchte, soll er es mir sagen. Aber ich glaube, wir sind dazu herausgefordert, in unserer Kultur, die sehr auf Individualismus gepolt ist, uns zurückzubesinnen, wie Jesus sich Gemeinde gedacht hat. Und Jesus hat Gemeinde als einen Leib beschrieben. In der Bibel finden wir, dass die Gemeinschaft der Christen ein Leib ist. Ein Arm kann nicht für sich alleine leben. Ein Bein alleine hat null Nutzen. Was willst du mit einem Bein? Wenn es an einem Körper dran ist, dann macht es Sinn. Also merkt ihr, was ich sagen möchte, ist, dass wir als Gemeinschaft, glaube ich, wirklich Kultur verändern können. Und ich glaube, dass es die Herausforderung für uns ist, uns darauf zurückzubesinnen, dass wir Kultur verändern können. Dass es nicht darum geht, einfach nur sonntags eine super Zeit zu haben. Und die genieße ich auch. Und die ist mir wichtig. Und das ist auch wichtig, dass wir sonntags zusammenkommen, einander genießen, Gottes Gegenwart erleben. Weil hey, wo zwei oder drei ist Gott da? Das ist wichtig, dass wir das haben, aber das ist nicht alles. Der Sonntagsgottesdienst ist nicht alles. Und ich möchte, ich spüre so dieses, ja, dass Jesus das in uns wach kitzeln möchte. Wofür wollen wir als Vineyard Köln bekannt sein? Da wollen wir uns auf den Weg machen, das herauszufinden, was wir tun können. Es gibt einen Standardsatz in der Vineyard und der heißt, man kann nicht Vineyard sein, wenn man sich nicht an die Armen verschenkt. Und die Armen, wir denken automatisch an Obdachlose. Aber Armut ist vielfältig. Armut ist ganz, ganz vielfältig. Und Armut ist in unserer Gesellschaft so verankert und wir nehmen sie oft hin als gegeben. Und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Formen von Armut. Einsamkeit ist auch eine Armut. Bei Einsamkeit, da fehlt etwas ganz Elementares. Wir sind alle darauf angelegt, in Gemeinschaft zu sein. Und da können wir kreativ werden. Und ich wünsche mir total, dass wir als Gemeinden, jetzt nicht nur die Vineyard Köln, sondern von alle anderen Gemeinden in Köln und drumherum, dass wir als Gemeinden auch in Deutschland dafür bekannt werden, dass wir Jesus nachfolgen und Kultur verändern möchten. Dass wir nicht nur um uns selber kreisen, sondern dass wir uns dessen bewusst werden, wir wollen miteinander unterwegs sein und wir wollen miteinander immer mehr Jesus ähnlich werden. Und ich finde, wenn ich uns einen Brief schreiben würde, dann würde ich das genauso anfangen mit, ich sehe das hier. Ich finde, sorry Gäste, aber jetzt ist es nun mal so. Ich finde, wir sind eine Gemeinde, in der das schon wirklich lebt. Wir sind eine Gemeinde, die es genießt, einander zu unterstützen. Wir sind eine Gemeinde, die einander wertschätzt, die wir genießen es, Gottes Liebe weiterzugeben und vom Heiligen Geist einander zu trösten etc. Das ist schon da. Und da sehe ich schon ein Pflänzchen und ich weiß gleichzeitig, ich möchte, dass das eine deutsche Eiche wird. Ich finde eine deutsche Eiche super, die kannst du kaum umarmen, wenn die alleine wächst. Wisst ihr, was ich damit sagen möchte? Ich möchte, dass das eine riesige Baumkrone bekommt. Ich möchte, dass wir so sehr mit Jesus verwurzelt sind, dass uns nichts umschmeißen kann, sondern dass wir Gottes Liebe, Gottes Gegenwart, dass wir dafür bekannt sind, Jesus-Kekse zu sein. In der Bibel steht, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Wir wollen den Leuten nicht nur zeigen, oh, freundlich ist der Herr, sondern wir wollen, dass Menschen schmecken, wie freundlich Jesus ist. Wie freundlich Gott Vater ist. Und da wünsche ich mir echt noch mehr davon. Und wir sind auf einem guten Weg. Ich möchte euch jetzt nicht mehr zum Gefühl entlassen von, oh, das war jetzt aber ganz furchtbar schwierig. Nein, wir sind wirklich auf einem guten Weg und ich spüre aber, dass wir da noch mehr herausgekitzelt werden. Und das wünsche ich mir, mich da auch selber zu hinterfragen, was ist denn meine Motivation? Was zieht mich? Wisst ihr, ich möchte niemanden Druck machen, weil Druck ist doof. Druck treibt und niemand möchte getrieben sein. Aber Motivation zieht uns. Und ich glaube, dass Gott Vater uns Motivation schenkt, die uns zieht. Und magnetisch von etwas angezogen zu sein, das setzt eine Leichtigkeit frei. Und ich wünsche mir, dass wir offen dafür sind, zu schauen, dass Jesus sagt, hier, das soll hier aufbrechen. Ganz praktisch. Ich höre jetzt auf zu reden. Amen.